نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Wir machen weiter mit der Lektion 85, Suratul An'am, Vers 128 bis 140. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Indem schon wieder, was heißt schon wieder, na'udhu billah, aber immer wieder, in Suratul An'am, wirklich immer wieder und wieder diese Dinge benannt werden, die die absolute Basis unseres Imans ausmachen. Wenn diese Dinge stimmen, dann steht das gesamte Gebäude des Iman fest und unverrückbar. Wenn der Glaube an Allah, dem Einzigen, fest und unverrückbar ist, dann auch alle anderen Dinge, die du innerhalb dieses Imans oder auf diesen Iman aufbaust, stehen auch unverrückbar. Und natürlich das zweite große Thema in Suratul An'am, der Schirk der Mushrikin und die Widerlegung desselben. Ja, die Widerlegung Allahs und auch wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann sagen soll, sag du, O Muhammad, dass das und das, wie die Mushrikin das machen, ist nicht der Wahrheit gemäß. Diese und diese ihre Tat wird dieses Ergebnis haben im Jenseits. Und Jenseits ist auch wirklich ein ganz großes Thema in Suratul An'am. Das Jenseits und das, was an diesem Tag oder im Jenseits eben passieren wird, ist auch ein ganz wichtiges Basisthema in Suratul An'am, immer wieder erwähnt. Und zwar heißt es, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, und der Tag, an dem er sie allesamt versammeln wird. Der Tag, an dem er sie allesamt versammeln wird. Und es hört sich so an, als ob Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier quasi gesagt wird, dass, oh Muhammad, erwähne du ihnen, dass diesen Tag wird es geben und beschreibe ihnen, was an diesem Tag passiert, auf dass sie eben eingedenk sind, auf dass sie eben ablassen von dem, was dieses schlechte Ergebnis hervorbringen wird. Und zwar wird er sie alle versammeln, und hier ist mit alle gemeint, dass Allah die Menschen, ja sowieso, das wissen wir, und eben auch die Dschinn versammeln wird. Was ja sonst immer so ein bisschen untergeht, weil Allah von uns Menschen eben in erster Linie spricht. Aber hier eben wird ganz deutlich gemacht, dass die Dschinn auch versammelt werden an diesem Tag und auch angesprochen werden und auch zur Rechenschaft gezogen werden an diesem Tag, so wie die Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir haben ja eben auch die ganzen letzten Ayat das Thema gehabt, die Zusammenarbeit eben der Shayatin al-Ins und der Shayatin al-Jinn. Und deswegen ist es sehr treffend, dass Allah jetzt eben sagt, dass hier all deren Zusammenarbeit wird übrigens dieses Ergebnis haben. Es wird einen Tag geben, wo sie allesamt versammeln werden und sie dann Rede und Antwort stehen müssen wegen dem, was sie getan haben. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, und يَحْشُرُ kommt von Hashar, Ha-Shin Ra, يَوْمُ الْحَشَر sagen wir auch, der Tag der Versammlung. Und Hashar, Hashara Yahshuru, sagt man, wenn jemand versammelt wird, ob er nun will oder nicht. Also auch wenn jemand dahin getrieben werden muss, damit er dort versammelt wird, dafür kann man eben auch Hashar sagen. Im Gegensatz zu Jama'a, Jama'a bedeutet versammeln, und zwar freiwillig. Wie Yomul Jum'a, der Freitag, ja, wo wir uns alle eben freiwillig versammeln, wofür das Jum'a-Gebet zum Beispiel. Ja, und Hashar ist eben auch unfreiwillig. Allesamt wird er sie versammeln und dann sagen, Ya ma'ashar al-Jinni, o Gesellschaft der Jinn. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, Allah spricht euch an und dann lobt euch nicht oder sagt nicht etwas, was halt ja, neutral ist, dass ja, ihr seid ja echt viele oder so, sondern er sagt etwas, was dich anklagt, einer der übelsten Taten, die es überhaupt geben kann. Andere Menschen oder andere Djinn, je nachdem, irre zu leiten. Also nicht nur selber irre zu gehen, sondern anderen auch noch einen Hort in der Hölle zu bereiten, ist einer der schlimmsten Taten, die es überhaupt geben kann. Und das sagt Allah dann diesen Menschen, ja, diesen Djinn. Ja, ma'ashar al-Jinni, qad istakthartum min al-Ins. Qad istakthartum min al-Ins. O Gesellschaft der Djinn, o Menge, o Gruppe der Djinn, viele Menschen habt ihr ja, wörtlich, viele Menschen habt ihr genommen. Istakthara von kathara. Kathir sagen wir auch zu viel. Kathara, die Menge, die Mehrheit. Ja? Oder aktharia ist die Mehrheit. Kathara ist, wenn etwas viel ist. Kathir, viel. Und istakthara bedeutet wörtlich nach viel streben, viel wollen. Aber im Arabischen sagt man das auch, wenn man damit meint, dass man nach viel gestrebt ist eben und auch viel genommen hat. Also das Nehmen ist eben auch schon in dem Wort enthalten. Und man hat viele zu seinen Folgern gemacht. Dafür wird das im Arabischen das Wort istakfara auch gebraucht. Die Araber sagten zum Beispiel zu einem Armeeführer, wenn er eine große Gefolgschaft hatte, dass, oh, istakfara, er hat eine große Armee. Also zur Gefolgschaft haben, viele Folge haben, sagt man eben auch dieses Wort. Und deswegen findet ihr in der Übersetzung auch, dass ihr habt viele Folge gemacht oder ihr habt viele verführt, so dass sie eben eure Folge wurden. Ja, und das gibt eben die Grundbedeutung des Wortes wieder. Viele Menschen habt ihr verführt am Tag der Auferstehung. Die gesamte Schöpfung wird versammelt sein. Djinn und Ins, die Ersten und die Letzten, die mit Rechtleitung und ohne Rechtleitung, alle werden an jedem Tag versammelt sein. Und dann sagt Allah zu ihnen, Ya ma'ashar al-Jinni. Also die Menschen, die Djinn werden angesprochen. Das heißt aber nicht, dass nur sie angesprochen werden, sondern natürlich die Menschen auch. Das Wort ma'ashara, ja, heißt o. Und ma'ashara kommt von ein, shin, ra, wie die Zahl ashara. Die Zahl Aschara heißt ja auch 10, ja? Und die Zahl selber, das Wort selber, ein Shin Ra, deutet eben auf Vielheit hin, wenn etwas viel da ist, ja? Und deswegen eben dann daraus das Wort Ma'ashara. Ma'ashara sagt man für eine Gruppe von Leuten, viele Leute. Wie viel genau, das ist jetzt nicht in dem Wort enthalten. Ja, das ist eben abgeleitet aus der Zahl 10, das heißt aber nicht, dass es ungefähr 10 sein müssen, sondern 10 halt als Symbol für viel, ja? Im Gegensatz zu 1 zum Beispiel. Ja, das wird eben für Menge gebraucht und Ma'ashar eben für Gruppe, eine Menge von Leuten. Istakfartum, also nochmal, ihr habt viele Menschen genommen, sprich bedeutet, ihr habt voneinander Nutzen gezogen. Ja, die einen haben die anderen genommen, Nutzen gezogen in dem Sinne. Ihr habt sie irregeführt, bis sie zu euren Folgern wurden und so werdet ihr nun also auch gemeinsam auferweckt werden. Ja, das muss man sich vorstellen, als ob diese Menschen, die mit denen zusammengearbeitet haben, mit ihnen zusammen dort stehen und sie gemeinsam dort auferweckt werden und sie gemeinsam Rede und Antwort stehen müssen. Ja, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran auch sagt, in Sura 36, Vers 60 und 62, Alam a'had ilaykum, ya bani adama, alla ta'budu shaytan, innahu lakum aduwwum mubin. Habe ich nicht mit euch den das Versprechen abgenommen, o Kinder Adams, dass ihr nicht dem Scheitan dienen sollt, wahrlich, er ist euch ein offenkundiger Feind. Und dieses Dienen des Scheitans ist eben auch das Folgen des Scheitans. Ja, jetzt sagt jemand, ja, aber ich bin ja kein Satanist, ja, oder ich mache keine okkulten Praktiken, ich bin ja jetzt in dem Sinne keiner Satan-Anbeter und deswegen gilt diese Ayah nicht für mich. Wir haben schon oft gelesen, ich glaube, in Surah Baqarah hat das Thema schon angefangen, haben wir schon oft gelesen, dass das Folgen von Scheitan, das auf ihn hören, ist schon auf dem Weg der Anbetung des Shaitans. Die Stufen können variieren, natürlich, aber das ist schon dieser Weg von Gefolgschaft des Shaitan sein. Ja, ihr habt viele von den Menschen zu euren Folgern gemacht. Also die Folger von Iblis sind rausgegangen, haben geflüstert und verführt und eingegeben und schlechte Taten schön gemacht. Und was haben sie geschafft? Sie haben geschafft, dass viele Menschen wirklich ihre Folger wurden. Sie haben geführt und diese sind ihnen gefolgt. Und das wissen wir ja auch, das haben wir im Koran auch schon oft gelesen, dass wirklich die Shayatin, das muss man ihnen lassen, unentwegt arbeiten. Ich will das Wort Fleiß nicht benutzen, weil Fleiß ist wirklich ein sehr positiv belegtes Wort. Ja, deswegen, das sage ich jetzt nicht für die, aber die arbeiten unentwegt. 24 Stunden, 7 Tage die Woche sind diese Kräfte, die Folger des Iblis, die Shayatin, die Übel, die Rebellen, die gegen Allah rebelliert haben, die Shayatin, die Satane, die Teufel, nennt ihr wie es wollt, sind unentwegt am Arbeiten. Was ist ihre Arbeit? So viele Menschen wie möglich und jeden einzelnen Menschen auch so viel wie möglich irre zu führen. Ja, so viel er kann. Wenn er nicht schafft, dass jemand aufhört zu beten, dann versucht er sein Gebet aber so wertlos zu machen und so qualitativ schlecht zu machen, dass er in diesem Sinne versucht, ihn irre zu führen. Auch wenn er nicht schafft, ihn ganz vom Gebet abzukriegen. Wenn er das geschafft hat, dann geht er rüber zur nächsten Stufe. Und so weiter und so fort. Der Shaitan arbeitet unentwegt. Und man muss jetzt sagen, dass das, was er also beabsichtigt hatte, Iblis, auch in seinem Versprechen zu Allah, dass ich werde ihn von allen Seiten kommen und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden und du wirst die meisten von ihnen so finden und dies finden und das finden, haben wir schon im Koran gelesen, wie er mit Allah subhanahu wa ta'ala diese seine Aussage eben tätigt vor Allah, dass ich werde arbeiten, bis viele von ihnen eben nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollen. In diesem Sinne hat er ganz schön viel erreicht. Das muss man schon unterstreichen. Ja, er hat viel erreicht. Nichtsdestotrotz, die rechtschaffenen Seelen, die eben sich von seiner negativen Kraft nicht beeinflussen lassen, die sind bei Allah aber so viel wert, so besonders, so einen hohen Status haben diese Menschen, diese rechtschaffenen Menschen, dass Allah diese Mehrheit derer, die irregegangen sind, zulässt. Ja, er lässt das zu, weil die Qualität derer, die rechtschaffen sind, höher steht und mehr ausmacht als die Quantität derer, die irregehen oder Folger von Shayatin sind. Das Thema hatten wir damals, als wir über die Geschichte Adam a.s. gesprochen haben, wenn ihr euch erinnert. Und wo es hieß, diese Frage der Engel, dass warum erschaffst du jemanden, der Blut vergießen wird und Fassad machen wird? Fassad machen wird und Blut vergießen wird, und wir lobpreisen dich und wir machen, wir preisen deine Heiligkeit und wir machen Ibadah und wir machen dies. Und sie haben diese Frage gestellt, weil sie die Hikma dahinter verstehen wollten, nicht weil sie einen Einwand hatten. Und da hatten wir damals gesagt, dass ja, eine der Hikma ist bestimmt, dass ja, wir sehen, dass die meisten Menschen wirklich gemäß der Befürchtung der Engel nicht einen Weg der Rechtschaffenheit eingeschlagen haben. Aber Allah bemisst nicht die Dinge nach Quantität. Ja, sondern Allah weiß, und deswegen, wo Allah die, eben dann auch sagt, dass ich weiß, was ihr nicht wisst, und diese Aussage eben so ausgelegt wird, dass Allah eben wusste, dass manche dieser Menschen so besonders sein werden, so rechtschaffen sein werden, dass eben der Shaitan keinen Einfluss auf sie haben wird und dass diese bei Allah so viel wert sind, dass er die gesamte Menschheit für sie, nicht für sie, ja, für diese Menschen, das kann man nicht sagen, aber dass er die gesamte Menschheit erschaffen hat und zulässt, dass Shaitan eben sein Werk weiter ausübt. Ja, das hatten wir damals ein bisschen länger auch besprochen, das Thema. In Surah Yasin, Vers 62, heißt es auch ähnlich, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Wahrlich, er hat von euch viele Geschöpfe irregeführt. Wollt ihr denn nicht verstehen? Wollt ihr nicht euren Verstand gebrauchen? Also Allah bestätigt das sogar, dass ja, er hat von euch wirklich viele Geschöpfe irregeführt. Der Shaitan. Nehmt ihn nicht zu einem Freund. Er ist wahrlich für euch ein offenkundiger Feind. Das hatten wir schon gesagt. Die Frage, auf die ich eigentlich hinaus will, dass okay, Shaitan arbeitet viel, der hat viele irregeführt. Wo ist die Arbeit derer, die für das Gute arbeiten? Ja, wenn der Feind quasi unentwegt arbeitet, 24, wie man sagt, 24-7 arbeitet, keine Pause macht, viel erreicht hat schon, wir können das sehen, Allah bestätigt sogar auch im Koran, dass ja, er wird viele Folge haben, wo ist dann die Arbeit derer, die für das Gute einstehen? Wo ist deren Fleiß? Wo sind die Leute, die in dieser Hinsicht 24-7 arbeiten, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche arbeiten? Wo sind die, die in dieser Hinsicht auch viel erreichen wollen? Und das ist die Frage natürlich, die jeder dann beantwortet, auch die gibt es bestimmt irgendwo. Allah möge sie beschützen. Ja, aber das ist die falsche Antwort, sondern jeder von uns sollte überlegen, wie und was für einen Anteil, auch wenn er klein ist, aber wenigstens einen Anteil daran haben, kann ich an dieser Arbeit für das Gute, welchen Anteil kann ich daran haben? Wie kann ich, und wenn das Mindeste wirklich, wenn man Bittgebete und Dua machen kann für diejenigen, die für das Gute einstehen, die das Gute lernen, das Gute verbreiten, dafür gerade stehen, dafür sich einsetzen, dafür opfern, für all das, was der Islam umfasst, was die guten und rechtschaffenen, gerechten, barmherzigen Werte sind, die Allah uns gegeben hat. Und das Wort Werte mag ich eigentlich auch nicht. Ja, wir haben Fada'il, ja, das sind Tugenden, die stehen für sich, die kann man nicht mit einem Wert bemessen. Wert ist auch so ein modernes Wort. Aber das nur nebenbei. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Also das, was Iblis in der Geschichte von Adam a.s., wo er mit Allah subhanahu wa ta'ala eben spricht, was er da gesagt hatte, behauptet hatte, dass er viele irreführen wird, in dieser Hinsicht hat er quasi Erfolg gehabt. Warum sage ich quasi? Denn letztendlich wird er trotzdem keinen Erfolg haben. Weder bewahrt ihn das vor dem Höllenfeuer, oder macht ihn beliebter bei Allah, subhanahu wa ta'ala, noch hat er irgendetwas gemacht, was außerhalb des Willens von Allah gewesen wäre. Sondern Allah hat ihm das erlaubt, und das haben wir die ganzen letzten Ayat gelesen, warum hat Allah das erlaubt? Als Prüfung für die Menschen. Und Allah weiß es am besten. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ إِسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ. Und ihre Schützlinge unter den Menschen sagen, أَوْلِيَاؤُهُمْ kann heißen, أولياء kommt hier von Wali, ja, Wilaya, eine enge Freundschaft. Und Wau Lam Ya heißt eigentlich wörtlich nah sein, eng sein. Und daraus kommt eben das Freund dann Wali, der enge Schutzfreund, Wilaya, enge Schutzfreundschaft und so weiter. Ja, Maula kommt auch daher, einige Wörter. Aulia ist eben Pluralform von Wali. So, enge Freund, aber Wilaya ist eben auch eine solche Beziehung, in der auch Schutz drinsteckt. Also nicht nur enge Freundschaft, sondern auch Schutz. Das heißt, wir können es übersetzen als enger Freund, als enger Schutzfreund, Schutzfreund auch, alleine geht auch, und eben auch jemand, der dein Schützling ist. Also einseitig, der eine schützt den anderen. Nicht gegenseitig, sondern der eine schützt den anderen. Das geht auch. Ja, also das ist ein vielschichtiges Wort und deswegen findet ihr hier die Übersetzung Schützling, aber ihr könnt auch sagen enger Schutzfreund. Also die sind zusammen, ja, die stecken, sind eng aneinander in ihrer Freundschaft, in ihrer Beziehung. Deren Schützlinge, deren Freunde von den Menschen werden sagen, also die Djinn wurden angesprochen und die Menschen antworten. Ja, die Menschen sagen, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Unser Herr, wir haben voneinander Nutzen gezogen. Wir haben voneinander Genuss gezogen. Und damit will man sagen, der eine hat dem anderen genützt. Der eine hat durch den anderen einen Vorteil genossen. Das will man sagen mit istamta'a. Ja, wie wir auch über Hayatu Dunya sagen, ist Mata'un, ist eine Nutznießung. Daher kommt das Wort Mim Ta'ain, hatten wir schon oft das Wort. Und Istamta'a, wörtlich Nutzen ziehen, Genuss, etwas genießen, ja, oder einen Vorteil genießen, das sind die wörtlichen Bedeutungen und bedeutet eben hier genau das, Istamta'a ba'duna bi ba'din, wir haben voneinander, die einen von uns von den anderen, voneinander, gegenseitig also, haben wir Vorteil genossen, Nutzen gezogen. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا. Wie lang ging diese Nutznießung und diese Vorteilgenießerei? Bis wann ging die? Bis dass die Frist uns erreicht hat. Wir haben unsere Frist erreicht. Der Tod. Der Tod ist eingetreten und bis dahin ging das und nach dem Tod, über den Tod hinaus ging das nicht mehr. Wir haben die Frist erreicht. أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا. Wir haben die Frist erreicht, die du uns als Frist gesetzt hast. أَجَل, das Wort hatten wir schon davor einmal besprochen. Istamta'a heißt also was? Tabadalna al-manafi'a. Wir haben voneinander Nutzen gezogen. Die Menschen von den Djinn und die Djinn von den Menschen. Und mit Djinn sind hier schon eher die Shayatin gemeint. Weil wir haben ja gesagt, die Djinn können auch Muslime sein, aber die machen sowas nicht. Ja, die muslimischen Djinn, die rechtschaffenen Djinn, die mischen sich nicht mit den Menschen zusammen und die machen nichts, was eben gegen den Willen von Allah geht und flüstern nicht den Menschen ein. Das ist die Arbeit der Shayatin. Ja, die eben von den Djinn sein können, von den Djinn sind. Sie halfen einander. Was ist die Hilfe der Djinn zu den Menschen und wie können die Menschen im Nutzen den Djinn irgendwie nutzen? Darüber sagen die Ulama, dass ja, sie halfen einander und standen einander im Dienst. Zum Beispiel machte der Shaitan dem Menschen seine schlechten Taten schön. Und dadurch fühlt der Mensch sich besser. Ja, macht sein Gewissen quasi ruhig und er muss sich nicht mehr so schlecht fühlen. Und dies ist eine Hilfe, ein Nutzen, natürlich nur temporärer Nutzen, den der Shaitan ihm macht, indem er seine schlechten Taten ausschmückt. Er schmückt seine Shahawat, also das, seine niederen Beweggründe, seine Begierden, die werden ausgeschmückt, sodass es ihm nicht mehr auf sein Gewissen lastet. Die Djinn zogen Nutzen aus dem Gehorsam der Menschen ihnen gegenüber. Der Gehorsam der Menschen ihnen gegenüber. Und das war zu der Zeit der Araber in der Jahiliya auch sehr aktuell. Denn über die Araber heißt es auch, dass wenn sie, in der Jahiliya natürlich, auf eine Reise gingen und an einen einsamen Ort kamen, so ein verlassenes Tal oder ja, was auch immer, eine einsame Gegend eben, dann pflegten sie dort regelrecht und buchstäblich Zuflucht bei den Djinn zu suchen. Nicht vor, ja, bei den Djinn, vor den Djinn. Also, o Djinn, o Führer der Djinn, beschütze uns vor den üblen Machenschaften. Solche Sprüche würden sie sagen und buchstäblich Schirk machen mit den Djinn. Und das machte dann die Djinn stärker und noch rebellischer. Das haben wir in Suratul Djinn, wenn ihr euch erinnert, mal gemeinsam gelesen, die damals dabei waren, dass die Angst der Menschen vor den Djinn macht die Djinn eigentlich erst stark. Denn an sich sind sie grundsätzlich in dem Sinne erschaffen, dass sie uns, wenn nicht unterlegen, aber ja, unter unserer Stufe stehen. Also wir wurden auf diese Erde geschickt und die Erde wurde uns dienstbar gemacht. Und die Dschinn wurden uns nicht dienstbar gemacht, nein, okay, aber sie sollen uns in Frieden lassen und sie dürfen uns nicht ärgern. Und das sind alles die Gesetze, die Allah ihnen aufgetragen hat. Und sie sind uns, ja, ist jetzt natürlich blöd so zu sagen, aber sie stehen nicht auf der gleichen Rangstufe wie wir. Ja? In dem Sinne, dass wir auf der Erde leben und uns verbreiten können und die sollen sich zurückziehen in die einsamen Gegenden und dort, wo die Menschen eben nicht sind. Die Nahrung der Erde ist für uns halal und für die Dschinn heißt es zum Beispiel, es gibt eine Überlieferung darüber, dass was ist unsere Nahrung und dann wird ihnen gesagt, dass für dich ist die Nahrung alles, worüber das der Sohn Adams oder die Tochter Adams natürlich nicht den Namen Allahs gesprochen hat. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Fleisch essen und ja, nicht den Namen Allahs darüber sprechen, das ist auch die Nahrung der Dschinn. Oder die Knochen, sagt man auch, ist die Nahrung der Dschinn, was die Menschen nicht essen. Ja, und all diesem sieht man eben schon, dass das Gute ist quasi für den Menschen und das, was übrig bleibt, oder das, was eben ohne den Segen Allahs ist, das ist für die Dschinn. Ja, genauso auch Iblis sollte vor Adam a.s. Sajda machen. Ja, und das heißt, zeigt schon eben diese ganz besondere Stellung des Menschen, wenn er natürlich rechtschaffen ist und bestimmte Bedingungen erfüllt, sonst verliert er selber diese Stellung, gibt er sie quasi selber ab, aber das ist grundsätzlich so die Aufteilung, ja. Aber wenn der Mensch dann anfängt, wer will, kann dazu Surah Jin nochmal lesen, da steht das wirklich nochmal in der Offenbarung drin, wenn der Mensch dann aber selber anfängt, vor den Jinnat Angst zu haben und sie zu fürchten, und sie groß zu machen in seiner eigenen Vorstellung, das füttert quasi die Rebellion dieser Dschinn und sie werden wirklich das oder geben sich so vor dir, wie du sie gedacht hast. Ja? Das heißt also, die Furcht füttert quasi auch wirklich deren Scham, deren Übel. Und da muss man schon wirklich Einhalt gebieten, keine Angst vor denen haben, keinerlei Bedenken haben vor denen. Wir haben Ayatul Kursi, wir haben wenn wir A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim sagen, wir haben die letzten Ayat von Suratul Baqara, wir haben Suratul Falaq, Suratul Nas und wir haben Bismillah, ja, selbst das reicht schon, was uns in jeder Hinsicht schützen kann. Und es ist ein großes Thema und ich merke auch immer wieder, dass gerade jetzt in unseren Kreisen, ja, also in Deutschland aufgewachsen, westlich aufgewachsen, wo dieses Thema entweder ganz ausgeblendet wird oder eben mit komplett großer Ehrfurcht gesehen wird. Ja, dass man sagt, oh, ja, was ist damit? Und erzähl mal. Und oh Gott, jetzt habe ich vielleicht auch was. Und Schwester, ich habe was im Spiegel gesehen, im Bad. Oh nee, stimmt, das war nur das Licht. Ja, kommt am Ende raus. Oder ja, also tausend Argwöhnigkeiten und schlechte. Kann ja auch manchmal stimmen. Man soll die Sorgen der Menschen auch ernst nehmen. Aber wirklich, jetzt echt, manchmal ist auch wirklich übertrieben. Weil man einfach zum ersten Mal von diesem Thema gehört hat. Man ist ganz anders aufgewachsen. Man kommt überhaupt nicht damit zurecht und sieht das dann auf einmal überall. Und macht jedes Problem im eigenen Leben, schiebt man dann auf diese, ja, gibt man dann in diese Schublade ab und sagt, oh, bestimmt die Dschinn sind schuld. Ich habe bestimmt ein Dschinn-Problem. Was natürlich dann, wenn du schon so denkst, ja, und schon so viel Angst hast, was dann wirklich zu einer, wie sagt man in Englisch, self-fulfilling prophecy werden kann. Ja, das ist eine Gedanke, der sich dann wirklich auch bewahrheiten kann, leider durch deine eigene Einstellung auch. Ja, weil du das dann wirklich so siehst und die Dschinn noch förderst dadurch. Deswegen keine Angst davor haben und auch nicht denken, und das habe ich wirklich aus erster Hand von Leuten, die Erfahrung mit diesen Sachen haben, also auch wirklich auf hohem Niveau, ja, Ruqya miterlebt haben und nicht, ich sage extra hohe Niveau, weil, das sage ich jetzt echt, das gehört nicht zu Tafsir, aber ich finde es unglaublich wichtig, dass alle das mal gehört haben, für jede Kleinigkeit. Und Kleinigkeit ist natürlich jetzt ein dehnbarer Begriff. Ja, ist mir bewusst, dass das sehr schwammig ist, aber wir können jetzt nicht genau darauf eingehen. Aber für alles Mögliche direkt zu Ruqya gehen. Ja, und sich behandeln lassen bei manchmal wirklich allen möglichen Leuten. In allen Ehren diese Leute, die das versuchen, aber nicht jeder kann das auch machen. Ja, und die beste Ruqya sowieso, meiner Meinung nach, kannst du selber für dich machen. Ja, keiner will so gerne geheilt sein wie du selber. Ja, keiner kann die Nia, die Absicht so stark fassen wie du selber. Immer versuchen, selber diese Dinge zu regeln, selber Koran zu lesen, viel Rechtschaffenes tun, keine Angst vor diesen Dingen haben und versuchen, damit zurechtzukommen. Ruqya sollte wirklich eine der letzten Auswege sein, meiner Meinung nach. Ihr könnt da gerne andere Meinung haben, aber es wurde schon oft erlebt, dass großer Schaden erst entstanden ist, dadurch, dass man sich in diese Sachen verrannt hat. Nicht, dass derjenige schuld sein muss, der Rukia macht mit dir, aber kann er auch. Ja, dadurch, dass er dir auch suggeriert, das ist wie mit einem schlechten Psychotherapeuten, ja, der dir irgendwas suggeriert und du denkst dann, du wurdest als Kind, was weiß ich, ist mit dir passiert, aber das stimmt dann nachher gar nicht. Das ist auch erwiesen, dass das wirklich so sein kann, weil die Suggestivkraft des Menschen extrem groß ist. Und dass derjenige, der vor dir ist, der sucht gerade Hilfe und ist extrem empfänglich für alles, was du ihm sagst. Wenn du dann sagst, ja, du hast ein Jinn-Problem, der glaubt dir das. Und du hast aber gar keine, vielleicht Qualifikation, das wirklich richtig zu erkennen. Also das sind Dinge, wirklich so weit wie möglich davon fernhalten, um sich zu schützen. Und die beste Medizin, keine Angst vor diesen Sachen haben. Und das kann auch Gläubigen passieren, dass sie manchmal etwas vielleicht sehen oder empfinden und dann nicht auch denken, oh, ich bin doch gläubig, ich bete fünfmal, warum habe ich jetzt zum Beispiel etwas gehört oder empfunden oder, kann auch passieren. Die Propheten, wir haben doch vorhin jetzt vor einigen Ayat gelesen, dass sogar die Propheten vor der Feindschaft der Dschinn und der Shayatin nicht, also die Feindschaft der Dschinn ist auch auf sie ausgerichtet. Inwiefern sie dann sich schützen selber und was für einen Grad natürlich an Iman sie haben, ist was anderes. Ja, aber das kann jedem in dem Sinne passieren, dass jeder Waswasa hat, mal stärker, mal weniger stark. Der beste Schutz, Allah bewahre uns natürlich alle, ist wirklich den Schutz bei Allah zu suchen. Selber erstmal. Ja, das ist jetzt nebenbei, das ist mir gerade hochgekommen, das Thema, weil es auch viel nahe geht. Ja, fand ich wichtig zu erwähnen. Genau, wa balagna ajalana. Die Dschinn zogen Nutzen aus dem Gehorsam der Menschen. Sie zogen Nutzen aus den Menschen, die ihrem Ruf folgten. Das macht sie stärker, ja. Und das nützt ihnen denn also in dem Sinne. Und das ist auch wie, als ob sie Genuss daraus ziehen. Istamta'a gibt auch wieder, dass sie Genuss daraus zogen. Klar, wenn jemand dir folgt und deine Gefolgschaft ist und dich so stark und groß macht, das ist auch eine Art, ein Genussfaktor eben darin enthalten. Und das ging dann halt so lange, bis das Ajal, die Frist zu Ende war und Allahs Erlaubnis dann eben, Allahs Wille dann eben durchgesetzt wurde. Und das ging so lange, bis der Tod zu ihnen kam. Und das hört sich auch so an, manche Ulama sagen, hier wie die Menschen reden, als ob sie eine Entschuldigung vorbringen wollen. Das ja, wir haben ja Nutzen voneinander gezogen. Ja, so ein bisschen so fadenscheinige Entschuldigung, dass der Nutzen hat uns eben dazu gebracht, dass wir mit denen zusammengearbeitet haben, aber das wird ihnen natürlich nicht im geringsten nutzen. Ja, als ob sie sagen wollen, ja, die Shayatin haben uns irregeleitet, aber wir haben auch Nutzen voneinander gezogen. Also das war nicht nur Irreleitung, sondern hier und da haben sie uns auch geholfen. Wie kann der Mensch übrigens noch Nutzen ziehen? Das Wort Nutzen ist eigentlich viel zu positiv besetzt. Ja, deswegen sage ich temporärer, fadenscheiniger, nur so erscheinender Nutzen, damit wir wissen, was Nutzen hier bedeutet. Ja? Er scheint nur als Nutzen, aber eigentlich ist es dein größter Schaden, weil es deine Strafe multipliziert und vermehrt. Die Menschen ziehen Nutzen auch von den Shayatin in Praktizieren der Magie. Ja? Jeder, der Magie, echte Magie jetzt praktiziert und diese weiße-schwarze Quatsch-Unterteilung, die gibt es nicht. Magie ist Magie und die ist komplett durchgehend schlecht, ja. Und das auch, also wirklich, passt auch auf, wirklich, was eure Kinder heutzutage im Fernsehen sehen. Es wimmelt ja von Serien und Puppen, habe ich letztens sogar gesehen. Mensch, was soll denn ein 3-4-jähriges Mädchen mit einer, so ein bisschen wie Barbie-Puppe, aber nicht Barbie? Und die, das ist dann, also die hat dann Kleider an wie eine Magierin. Ja, also wie früher wurden die ja so mit einer Hakennase und diese Warze auf der Nase als schlecht dargestellt. Jetzt sehen die richtig gut aus, die Zauberinnen, richtig hübsch. Super gestylt und Frisur, alles da, aber es sind Zauberinnen. Richtig mit Schwarz und allem drum und dran. Und dann gibt es Accessoires dazu mit so Katze und Huhn und dies und das. Für kleine Kinder. Ein paar Euro kannst du kaufen. Achtet mal drauf, was es gibt, so um den Kindern zu geben. In welche Richtung werden die denn erzogen? Was will man denen denn beibringen? Sollen die jetzt zu Hause im Kinderzimmer Magie, Sprüche aufsagen? Was ist das Ziel von dem Ganzen? Ja, also das sind auch Dinge, die vom Shaitan kommen. Wir müssen wissen, woher diese Dinge kommen. Das sind nicht unschuldige Spielzeuge oder unschuldige Filme, wo ein junger Magier mit unschuldiger Brille, der da rumzaubert und der ist ja der Gute und dann gibt es auch andere Magier. Ja, ihr wisst, von welchem Film ich spreche. Das ist nicht unschuldig. Ja, die Kinder, die das sehen, die wollen das dann nachmachen. Oder im Mindesten, auch wenn sie es nicht nachmachen, finden sie es nicht mehr so schlimm. Und das reicht schon. Warum finden die etwas, was schlimm ist, nicht mehr schlimm? Das ist schlimm. Mit Shayatin zusammenarbeiten und mit dunklen Kräften arbeiten, die das Schlechte für den Menschen wollen, der Shaitan ist Feind der Menschen, mit ihm arbeiten, um irgendwas zu machen und zu beeinflussen, das ist durch und durch schlecht. Unglaublich. Für Wahrsagerei auch arbeiten die Dschinn mit den Menschen zusammen oder umgekehrt, die Menschen arbeiten mit den Dschinn zusammen. Ja, für all diese Dinge. Und ja, und das ist der Nutzen, den sie voneinander eben zogen. Die Araber dachten sogar auch in der Jahiliya, dass auch manche Arten oder manche Art von Poesie, bestimmte Arten, ja, die auch natürlich so grenzwertige Poesie und vielleicht auch schamlos und sowas, dass diese Poeten auch einen Dschinn hätten. Aber die Araber fanden Dschinn jetzt auch nicht so schlimm, ja, also man sieht ja, die haben auch Schutz bei denen gesucht und die sagten ja, der Dschinn hat ihm das eingegeben. Ja, also das, bei den Arabern gab es auch das, dass sie diese Art von Verständnis von Dschinn hatten. Ja, wenn Allah also mit den Dschinn sie tadelt und sie anklagt, dass sie eben viele von ihnen irregeführt haben, werden die Menschen antworten, dass ja, wir haben auch voneinander Nutzen gezogen. Das ist auch eine, wenn ihr mal kurz drüber nachdenkt, wann kann einer vom anderen Nutzen ziehen? Wann passiert sowas? Ja, das ist ja hier, Nutzen ziehen heißt ja Zusammenarbeit, heißt ja, irgendwo auch miteinander zu tun haben. Man ist ja nicht jetzt komplett voneinander entfernt. Nutzen ziehen bedeutet, dass man auch irgendwo Gemeinsamkeiten hat. Ja, deswegen hilft der eine dem anderen. Wann passiert sowas, dass zwei Charaktere, zwei Personen, zwei Existenzen so miteinander, so wie wir im Deutschen sagen, man kann miteinander. Ja, wann stimmt die Chemie so? Wann funktioniert das, dass man zusammenarbeitet? Ja, und eine Hand die andere wäscht, wenn man Gemeinsamkeiten hat. Wenn der eine den anderen irgendwo versteht. Wenn man ein bisschen so ist, wie der andere auch ist. Ja? Und deswegen jetzt zum Beispiel, manche Leute, ja, mashallah, Allah möge uns auch so machen, haben nichts damit zu tun, über andere Leute zu reden. Die machen das einfach nicht. Ja, die machen das nicht, die finden das seltsam und schämen sich, über andere Menschen zu reden, üble Nachrede ja schon gar nicht, aber auch über die Angelegenheiten anderer einfach mal so zu reden, Kommentare zu geben, machen sie nicht. Ja? Wie lange können die sich wohlfühlen in einem Kreis, wo nur sowas geredet wird? Wie lange? Die werden einmal hingehen und zweites Mal sagen sie, nee, ich fühle mich da nicht wohl. Das ist nicht, ja, mit denen kann ich nicht. Die können mit mir nicht, die finden mich langweilig, weil ich nie was sage. Und ich kann mit denen nicht, weil alles, was die sagen, finde ich total seltsam. Wie lange kann man dann miteinander? Ja, deswegen auch diese Zusammenarbeit der Dschinn und der Shayatin, das Gleiches zieht Gleiches an. Ja, was man selber ist, das zieht dich auch an. Das ist so die Grundregel. Natürlich, man sagt auch, Gegensätze ziehen sich an, das mag auch sein. Ja, aber grundsätzlich auch, das, was man selber ist, das versucht man auch irgendwo zu finden. Dort fühlt man sich auch wohl. Also diese Scher, diese Schlechte war in den Menschen schon enthalten. Und in den Shayatin ja sowieso. Ja, deswegen bieten sie sich gegenseitig dann ihr Service quasi an. Ja, weil sie einander, füreinander auch irgendwo einstehen will ich nicht sagen, weil sie verraten sich ja am Ende gegenseitig. Ja, aber weil sie sich gegenseitig verstehen. Ja, obwohl das nicht lange natürlich halten wird. Im Koran heißt es ja auch zum Beispiel in Surah At-Tauba, Vers 71, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Und die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, sie sind einander Schutzfreunde. Ja, so ist das ja, weil sie, der Glauben vereint sie und sie stehen füreinander ein. So vieles ist gemeinsam und deswegen sind sie einander Schutzfreunde. Die Ayah kann natürlich auch heißen, sie sollen einander Schutzfreunde sein, aber Allah stellt das auch hier so fest. Sie sind einander Schutzfreunde. Sie geben Ya'muruna bil Ma'rufi wa Yanhauna anil Munkar und die Ayah geht dann weiter, was diese dann eben auch tun. Ja, sie gebieten das Rechte und verbieten das Schlechte und so weiter. Deswegen heißt also, dass mit denen, ob das jetzt Kräfte der Dschinn sind oder auch andere Menschen, mit denen, mit denen man in dieser Welt ist, im Leben der Dunya ist, im Diesseits ist und denen man hilft, deren Mission man unterstützt, für die man sich einsetzt, mit denen wird man dann auch am Tag der Auferstehung sein müssen. Deswegen soll man schauen, wo man seine Hilfe, seine Unterstützung, was du promotest, ja, was deine Werbung kriegt, wofür du einstehst, mit welchen Leuten du dich gerne umgibst, all das hat etwas darüber zu sagen, wo du letztendlich sein wirst. Ja, das ist nicht voneinander zu trennen. Und wir lernen daraus auch, dass wenn das Anliegen, dass der letztendliche Sinn und Zweck einer Sache schlecht ist, dann sollte man sich auch von dieser Sache im Vornherein schon fernhalten. Ja, wenn das am Ende schlechtes ist, was dabei rauskommt, sollte man sich davon fernhalten, daran nicht teilnehmen. sonst gehört man auch zu den Zalimin, zu den Unrechthandelnden. Genauso ist es ja auch, wenn jemand Gutes tut und Gutes kommt dabei raus, oder Gutes soll rauskommen, ja, es liegt ja nicht immer in der eigenen Hand, aber Gutes soll dabei rauskommen. Und wenn man den, eine Schwester schreibt gerade hier rein, Baby Blocksberg, kennt ihr die noch? Das war unsere Zeit Gehirnwäsche. Heutzutage gibt es Harry Potter und Co. Ja, aber Bibi Blocksberg gab es damals auch schon. Ja, genau, das ist das. Ja, unschuldig und dies und das, aber wohin führt das denn? Wohin führt das? Macht das die Menschen rechtschaffener, gläubiger? Ja, halten sie sich in ihren eigenen Angelegenheiten oder versuchen sie dadurch eher Angelegenheiten anderer zu beeinflussen? Das sind so die Dinge, die wir manchmal ein bisschen naiv mit umgehen und uns ein bisschen mehr schützen sollten, laut des Korans. Ja, genauso eben, wer Schlechtes unterstützt, hat Anteil am Schlechten. Genauso aber auch, wer Gutes unterstützt, hat ja auch Anteil am Guten. Ja, wenn du etwas Gutes unterstützt, dafür da bist, dafür einstehst, in welcher Form auch immer, wie viel man eben kann, ob es auch jetzt moralische Unterstützung auch nur ist, hat man auch Anteil an der Belohnung, die dafür dann gegeben wird. Ja, und das ist, ja, in welche Richtung du gehst, dort wirst du dich eben auch wiederfinden. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا, die festgelegte Frist. Manche sagen, das ist der Tod, andere sagen auch, damit ist يَوْمُ الْقِيَامَةِ gemeint. Und beides ist wahr, das eine führt ja zum anderen. Beides ist ein Termin für die gesamten Menschen. Keiner kann den Termin des Todes umgehen oder vermeiden oder verzögern. Keiner, ob rechtschaffen oder nicht rechtschaffen, ob geleitet oder nicht geleitet, dieser Termin steht fest für jede Geschöpf, jedes Geschöpf. Genauso auch der Termin der Tag, des Tages der Auferstehung ist ein Termin, den wir alle wahrnehmen müssen. Ob wir wollen oder nicht, ob wir können oder nicht, ob wir das geplant haben oder nicht, ob wir uns vorbereitet haben oder nicht, dieser Termin steht und den werden wir erreichen. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا. Und was muss das dann für eine Reue sein, wenn man weiß, man hat genau das nicht gemacht, was an dem Tag nötig ist. Möge Allah uns vor dieser Reue bewahren. Was wird deren Ergebnis sein? قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ. Allah wird dann also sprechen. Das Feuer, und das ist ja das Interessante, das haben wir ja schon oft erklärt, قَالَ ist ja eigentlich Vergangenheitsform. In der Wort-zu-Wort-Übersetzung lernt ihr, er sagte. Und dann heißt es aber, er sagt am Tag der Auferstehung. Das wird ja noch passieren. Und das ist eben eine Eigenheit der arabischen Sprache, dass man Vergangenheitsform benutzt. Das hat auch einen bestimmten Namen, diese Vergangenheitsform, die aussieht wie jede andere Vergangenheitsform, aber gemeint ist damit etwas in der Zukunft. Man will sagen damit, dass es so sicher passieren wird in der Zukunft, als ob es schon passiert wäre. Das ist eines der Sinn und Zweck, warum man diese Vergangenheitsform benutzt. Ja? Was ja jetzt im Deutschen gar nicht gibt. Obwohl doch im Deutschen, wenn jemand uns sagt, kannst du das und das machen, und wir sagen, schon passiert. Das wäre zum Beispiel, ja, damit ihr euch so eine Eselsbrücke bauen könnt, was dem ähnlich wäre. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ. Er wird sagen, das Höllenfeuer ist euer Aufenthalt. Möge Allah uns bewahren. Das ist das Ergebnis. Ja, Nutzen gezogen, hier und da hat man vielleicht Genuss gehabt, hier und da wurde der eine stärker gemacht, hier und da wusste einer mal vielleicht etwas, was andere nicht wussten. Ja, durch diese Wahrsagerei, die eine Wahrheit mit 100 Lügen mischt, mag ja sein. Aber es kam alles zu einem Ende und wohin hat das geführt? Ich meine, egal wie groß ein Matar sein kann, egal wie groß ein Nutzen ist, kann das Höllenfeuer dadurch gerechtfertigt werden? Überlegt mal. Kann irgendein Nutzen, egal wie groß, ich meine, was machen Magier? Magier, was machen die? Die, im Koran steht, vor allem versuchen sie Ehen zu trennen, ja? Und warum macht man das? Damit man selber diesen Mann oder selber diese Frau heiraten kann. Ja, was, fragt mal nach hier in Marokko, Pakistan, diesen Ländern. Wenn ihr von solchen Vorfällen hört, wo jemand sagt, ja, ich weiß, ich wurde, ja, meine Ehe kam deswegen zu einem Ende, weil, ja, am Ende kommt das dann vielleicht raus oder wie auch immer. Das sind so die Dinge. Wie lange geht dieser Nutzen? Wie lange hat dieser Nutzen angehalten? Und wie groß ist die Strafe, die dann einen dafür erwartet? قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ. مَثْوَاكُمْ, مَثْوَا bedeutet ein Ort des Aufenthalts, wo man bleibt, wo man lebt, und kommt von Tha, wow, ja, Thawa, und Thawa bedeutet lange an einem Ort bleiben, lange, lange an einem Ort verbleiben. Hier werdet ihr nun lange bleiben. Wie lange? Khalidina fiha, ewig bleibende darin. Möge Allah uns bewahren. Illa ma sha Allah, das werde ich gleich erklären, was außer was Allah will. Inna rabbaka hakimun alim, gewiss, dein Herr ist ja allweise und allwissend. Allweise hier auch in dem Sinne, dass er seiner Weisheit gemäß entscheidet, wer ins Höllenfeuer gehen wird und wer ins Paradies. Das ist nicht einfach so, nach dem, ja, Willkür, na'udhu billah, sondern nach der Allwissenheit und Allweisheit. Ja, nicht nur Informationen, sondern die Weisheit, wann, wo die richtigste und beste Art und Weise ist und das Maß ist, mit wem jemand bestraft werden sollte, wird dementsprechend entschieden. Außer was Allah will, dafür gibt es verschiedene Auslegungen, was das bedeutet, illa ma sha Allah. Denn einerseits sagt Allah, sie werden ewig darin bleiben und andererseits sagt Allah dann, außer was Allah will. Was kann das also bedeuten? Die Ulama sagen, das kann bedeuten, dass die Zeit, wo sie eben nicht bestraft werden, welche Zeit ist das? Die sind ja gestorben, das Grab war für sie auch schon eine Pein, die Pein des Grabes haben sie auch schon erlebt, war also auch schon eine Art von Strafe. Dann werden sie auferweckt und werden befragt. So, während sie befragt werden, sind sie natürlich auch schon in einer Art von Pein, aber sie werden ja nicht regelrecht bestraft. Diese kurze Zeit zwischen Barzach, also Grabesleben, und dem Leben im Jahannam, diese kurze Zeit, die sie also nicht bestraft werden, diese wird gemeint mit illa masha'Allah. Das sagen die einen Ulama. Also davor und danach sind sie in Strafe und diese kurze Zeit eben nicht, das ist illa masha'Allah. Andere Ulama sagen auch, dass nein, die sind ja ewig Lebende darin, aber wenn die von einer Stufe der Strafe in die andere gebracht werden, und das wird ja manchen Leuten passieren, oder wenn sie zum Beispiel von einem Ort in Jahannam zu einem anderen Ort in Jahannam gebracht werden, wo sie zum Beispiel etwas zu trinken bekommen, und wir wissen, was das Getränk der Jahannamiyun ist, ja, oder wenn sie zum Beispiel von einem Ort zum anderen Ort in Jahannam gebracht werden, wo ihr Ruhelager ist, und wir wissen, ihr Ruhelager ist auch aus Feuer, ja, aber von einem Ort zum anderen gebracht werden, und diese Transportphasen, das ist vielleicht dann mit illa masha'Allah gemeint. Das sagen die anderen Ulama. Andere sagen, dass nein, Khalidina fiha ist gemeint für diejenigen, die nicht Tauba machen. Und illa masha'Allah ist gemeint für diejenigen, die Tauba machen und dann eben von der Strafe ausgenommen werden. Oder die Strafe ihnen weniger gegeben wird. Dann würde es also illa masha'Allah im Sinne von illa man sha'Allah heißen. Das ist eine Aussage von Ibn Abbas. Ja, also da gibt es verschiedene Auslegungen von den Ulama. Andere sagen auch, dass nein, die werden ewig darin bleiben. Und illa masha'Allah wurde nur gesagt aus Adab zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass nein, natürlich bleiben sie eigentlich ewig, außer was Allah will. Ja, aber es ist ja der Wille von Allah, dass sie ewig drin bleiben. Deswegen hat das für diese, die bestraft werden, keine Konsequenz. Warum? Ja, ich finde es auch interessant, dass wir das auch mal ab und zu machen, diese vielen Meinungen für so einen kurzen Einschub, ja, nur für illa masha'Allah, damit uns eben nochmal auch bewusst wird, wie reichhaltig und tiefgründig eben Tafsir auch sein kann. Und solche kurzen Aussagen wie illa masha'Allah, die wir so überfliegen, wie viel daraus die Ulama rausgeholt haben. Ja, also dieses illa masha'Allah kann dann eben so gewertet werden, dass manche Leute, die eben Iman hatten, aber trotzdem mit den Dschinn vielleicht auf die Dschinn gehört haben und in welchem Ausmaß auch immer mit ihnen Nutzen gezogen haben, dass manche von ihnen von der Strafe trotzdem bewahrt oder herausgeholt werden können, je nachdem, ob sie Tauba gemacht haben, wie aufrichtig, wie viel gute Taten und so weiter. Illa masha'Allah, gemäß dem Willen von Allah. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Und so machen wir die einen Ungerechten zu Beschützern der anderen. Warum? Für das, was sie erworben haben. Also nicht, weil Allah das so bestimmt hat für sie, sondern es ist eine Antwort, eine Konsequenz dessen, was sie eben erworben haben. Dieses وَكَذَلِكَ und so, derart, ja, das stellt ja einen Vergleich her. So wie das, ist auch das andere. Ja, und da sagen die Ulama, dass ja, so wie wir manchen die Gelegenheit gaben, einander im Üblen zu unterstützen, darum ging es ja die ganzen letzten Ayat, die Zusammenarbeit eben, das Eingeben der Shayatin zu den Menschen und so weiter, ja, ihnen einzugeben, genauso machen wir eben auch die einen Ungerechten Nuwalli zu den anderen Ungerechten. Jetzt habe ich nur Nuwalli gesagt, nicht zu Beschützern, weil Beschützern ist nicht nur eine Übersetzung, sondern schon eine Auslegung von dem, was Nuwalli bedeuten kann. So machen wir Nuwalli die einen Ungerechten über die anderen. Die einen Ungerechten für die anderen, wegen dem, was sie erworben haben. Dieses Nuwalli kann verschiedene Bedeutungen haben, auch dazu haben die Ulama einiges gesagt. Ich fasse euch mal zusammen. Nuwalli im Sinne von, تسلط نولي im Sinne von تسلط geben, die Herrschaft über jemanden geben. Ja, so wie wir sagen, der und der hatte die Wilaya über das und das Gebiet. Der und der hatte die Herrschaft über das und das Gebiet. Ja, das Wort Wali kann auch heißen, herrschen über etwas, herrschen über jemanden. Nuwalli also hier im Sinne von, wir haben den einen die Herrschaft, das Sagen über die anderen gegeben. Die einen Ungerechten hatten das Sagen über die anderen Ungerechten. Und das hat Allah so gemacht, wegen dem, was sie erworben haben. Dann kann es auch heißen, wir machten die einen zu den Awliya der anderen. Wir machten sie gegenseitig füreinander zu Schutzfreunden, zu Freunden. Zu Freunden voneinander, enge Freunde, die füreinander voneinander eben Nutzen ziehen. Wir machten die einen zu den Awliya der anderen. Warum? Wegen ihren gemeinsamen Fassads und Schars. Wegen ihren gemeinsamen Unordnung, die sie verbreiteten und ihrem Übel, was sie taten. Also die hatten Gemeinsamkeiten und deswegen hat Allah die zusammen gemacht. Ja? Nicht nur einfach so, sondern die hatten Gemeinsamkeiten. Und Nuwalli kann auch heißen, weil wörtlich heißt Nuwalli auch einander nah sein und einander folgen. Ja, das ist die wörtliche Übersetzung. Deswegen sagen manche auch, das bedeutet, dass die einen Ungerechten werden den anderen in das Höllenfeuer hineinfolgen. Also so wie sie einander in dieser Dunya gefolgt sind, einer nach dem anderen, so werden sie einer nach dem anderen ins Höllenfeuer eingehen. Und alles ist wahr. Ja, alles hat seine Berechtigung und das sind die verschiedenen Bedeutungen, die die Ulama festgestellt haben. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die eine Bedeutung, dass wir haben die einen Dhalimin herrschen lassen über die anderen. Ja, das heißt, die einen Dhalimin waren die Führer und die anderen Dhalimin waren die Folger. Ja, Führer, Folger, Herrscher und Beherrschte. Diese Beziehung. Aber beide sind Dhalimin. Ja, und das zeigt uns eben auch, dass wegen dem, was sie erworben haben, dass Dhulm also auch dazu führen kann, dass du von Dhalimin umgeben bist. Das heißt, eine Strafe von Dhulm, passt auf, das ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept in unserem Leben. Wenn wir das verstehen und wenn viele von uns das verstehen, dann kann unser Zustand sich ändern. Das ist so wichtig. Unterstreicht das, markiert das, highlightet das. Ja, wichtig. Eine Strafe von Dhulm in dieser Dunya kann schon sein, eine Folge, eine Konsequenz von Unrecht, dass Allah deine Umgebung, die Leute, die um dich herum sind, auch zu Ungerechten sein lässt. Dass Allah dich mit Ungerechten umgibt. Und dass du von Ungerechten beherrscht wirst. Dass die, die über dich herrschen, auch Ungerechte sind. Du bist ungerecht, du hast Unrecht gehandelt. Und was passiert? Allah setzt jemanden über dich, der auch Unrecht ist und an dir Unrecht tut. La ilaha illallah. Und das ist eine Sunna Allahs, die er in der Geschichte der Menschheit immer wieder gezeigt hat. So wie wir auch sagen, der Herrscher der Leute kommt aus ihnen selber. Wenn ihr Ungerechte seid, dann werdet ihr auch von Ungerechten regiert. Dann sind eure Herrscher, die über euch Macht haben, sind auch Ungerechte. Was nicht heißt, dass es nicht unter diesen Ungerechten auch Einzelne geben kann, die dieses Unrecht nicht selber herbeigeführt haben. Aber sie müssen mit der Mehrheit mitleiden, das ist dann eine Prüfung für sie und sie werden dementsprechend belohnt und dementsprechend auferweckt werden. Dazu gibt es viele, viele Hadithe, haben wir immer wieder schon besprochen, dieses Phänomen von Mehrheit-Minderheit-Verhältnis und wenn Ungerechtigkeit sich verbreitet, was das für Folgen hat für die gesamte Gesellschaft. Ja, und wenn wir in diesem Sinne dann nochmal den Zustand der Muslime in unserer Zeit betrachten, dann lässt das uns schon besorgt sein. Und wir betrachten uns als Teil dieses Problems. Ja, einander Awliya. Genau, also wegen dem Ungehorsam oder Dhulm eines Volkes setzt Allah über sie Zalim Herrscher, damit sie schon mal die Strafe kosten für das, was sie getan haben, schon mal im Diesseits die Strafe dafür kosten. Ja, Allah sagt ja auch im Koran, diese andere Bedeutung, wir machen sie einander zu Schutzfreunden, so wie Allah im Koran sagt, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Und wer sich vom Gedenken Allahs abwendet, oder ein blindes, also blind wird dafür, also nichts damit zu tun hat, wir setzen für ihn einen Shaitan, legen für ihn einen Shaitan fest, der für ihn dann ein Gefährte ist. Der für ihn dann ein Gefährte ist. Das sind dann die Leute, mit denen du dich umgibst. Möge Allah uns bewahren. wie ein, in einem arabischen Gedicht heißt es, es gibt keine Hand, ohne dass Allahs Hand über diese wäre, und es gibt keinen Unrechthandelnden, ohne dass er durch einen anderen Unrechthandelnden geprüft wird. Und das drückt wirklich eine große Wahrheit der Schöpfung auf, ein Gesetz in der Schöpfung Allahs, dass Unrecht sät Unrecht. Und die Antwort für Unrecht ist neues Unrecht. Und der Unrecht tut, wird Unrecht auch an ihm getan werden. Und das passiert in dieser Dunya schon. Möge Allah uns bewahren. Ibn Abbas radiallahu an sagt auch, dass wenn Allah mit einem Volk zufrieden ist, wenn Allah mit einem Volk zufrieden ist, möge Allah mit uns zufrieden sein, dann lässt er gute und fromme Herrscher über sie herrschen. Und wenn er mit ihnen unzufrieden ist, dann lässt er schlechte Leute oder schlechte Herrscher über sie herrschen. Und Ibn Abbas natürlich, zweifellos, leitet das aus den verschiedenen Aussagen aus Koran und aus der Sunna, leitet dieses Gesetz, dieses moralische Gesetz, leitet er daraus ab. Und das haben die Menschen, die, alle Menschen, glaube ich, die Geschichte studieren, die kommen zu diesem Schluss. Dass kein Volk kann lange Unrecht tun, ohne dass dann als Antwort Unrecht auch ihm getan wird. Nehmt irgendeine Zivilisation auf dieser Erde, wo nicht dieser Kreislauf auch wieder zu sehen ist. In einem Hadith Marfu bedeutet eine bestimmte Kategorie von Hadith eben, also es kann nicht direkt auf den Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam zurückgeführt werden, aber eben auf einem Sahabi. Dieses Hadith gilt nicht als Sahih, aber es wird stark unterstützt aus Korantexten. Und deswegen wird das zitiert, aber man sollte schon sagen, natürlich, dass es nicht Sahih ist. Aber Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, in einem Hadith, dass ja, Ibn Mas'ud sagt, Entschuldigung, man a'ana zaliman sallatahu Allah alayh. Wer einem Zalim, einem ungerechten Menschen zu Hilfe steht, unterstützt, Allah wird diesen Zalim über ihn setzen, über ihn herrschen lassen. Dann kommst du selber und in die Machtgefilde dieses ungerechten Menschen und er wird über dich herrschen und er wird mit dir nicht Gerechtigkeit üben, wenn er ein ungerechter Mensch ist. Ja, und das können wir jetzt auf kleinem Niveau, ob das in Familie- und Freundschaftskreisen ist oder auf großer Ebene, was die Staaten oder Gesellschaften angeht, in jeder Hinsicht ist das eine Wahrheit. Ja, auch wenn wir nicht vielleicht sagen, dass es ein Hadith ist, aber ein Hadith Marfu, ein Sahabi hat das gesagt und unterstützt wird das sicherlich von solchen Ayat, wie wir sie gerade lesen. Ja, das ist, wenn ihr mal gelesen habt über kriminelle Vereinigungen, ja, wenn man diese unterstützt und erstmal als kleiner Mann für die arbeitet und du machst deren, deren Jobs, deren kleine Jobs, ja, mal verprügelst du den einen für die, dann machst du da mal was, dann transportierst du irgendwas Kriminelles von einem Platz zum anderen, machst diese kleinen Jobs für die in der Hoffnung, dass sie dann mit dir Gutes tun werden. Was passiert? Ja, es gibt ein paar Biografien, könnt ihr mal vielleicht nachlesen. Was passiert? Dieser selbe, der ja so viel gesehen hat, wird entweder getötet, wirklich getötet, oder irgendwie so mundtot gemacht durch Erpressung oder ähnliches, weil dieser ja ein Zeuge ist. Ja, also er wird, anstatt dass er geehrt wird und man ihm dankbar ist, dass, oh, du hast uns aber toll geholfen, wird er als ein Feind betrachtet und wird auch Teil dieses Unrechts, muss Teil dieses Unrechts auch miterleben selber, weil er diese Leute ein Dorn im Auge ist. Jetzt von Ungerechten kannst du kein Recht erwarten. Und wenn du diesen hilfst und diese unterstützt, dann mehrst du noch das Unrecht, was letztendlich dich auch erfassen wird. Das ist eine große Wahrheit, wenn wir diese verstehen würden. Ja, und das müssen wir auch mal. Muslime haben natürlich jetzt auch, klar, wenn man andauernd sowieso schon beschuldigt wird, dann ist man nicht gerade, kommt man vielleicht nicht selber drauf, selber mal was zuzugeben. Aber intern unter uns Muslimen sollten wir das vielleicht schon zum Thema machen. Dass natürlich in einem Volk oder Land, wo definitiv Frauen unterdrückt werden, ja, oder schon nicht so leben können mit Ehre und Würde wie wirklich vielleicht in anderen Ländern. Das muss man ja auch mal zur Sprache bringen. Ja, in manchen muslimischen Ländern können Frauen nicht mit Ehre leben. Ja, die haben mehr Stigmata, die haben mehr zu befürchten, die haben mehr Ausbeutung zu befürchten. In solchen Ländern, wo der eine die Hälfte der Bevölkerung unterdrückt, wie viel Recht können sie dann von ihren Herrschern erwarten? Das eine muss doch dann zum anderen führen. Ja, und das ist, finde ich, gibt dieses Thema gerade wirklich sehr gut wieder. Nochmal, das heißt aber nicht, dass Unrecht dadurch legitim ist und dass dagegen nichts mehr getan werden darf oder dass diejenigen, die das eben nicht tun, die Minderheit meinetwegen auch, dass die nicht das, etwas dagegen tun darf oder kann mit legitimen Mitteln. Das ist natürlich damit nicht gesagt. Ja, und warum macht Allah das, dass er, wenn diese eine Bedeutung jetzt, wenn wir auf diese zurückgehen, dass er die einen zu Herrschern über die anderen macht, nuwalli ba'duhum, warum macht Allah das? Damit die Menschen erstmal die Strafe kosten und damit die Menschen aufwachen. Damit die Menschen hier in dieser Welt schon aufwachen mögen, dass was machen wir, warum ist das der Zustand, in dem wir leben? Haben wir was dazu beigetragen? Können wir was daran ändern? Ja, oder wie gesagt, die andere Bedeutung, wir machen die eine zu den Freunden der anderen, weil sie ja gemeinsame Gemeinsamkeiten haben, ja, gemeinsame Interesse haben, sich gegenseitig helfen in Fassad und Korruption und Unordnung. Ja. Ja, das zeigt also auch, in Dunya wird also auch schon eine Art von, dadurch, dass Gemeinsamkeiten zusammenkommen, findet eine Art von Trennung statt. Ja, nicht überall und nicht immer ganz klar. Und diese Trennung findet dann eben ihre letztendliche Phase am Tag der Auferstehung. Ja, in Surat Yasin, Vers 59 heißt es zum Beispiel, وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, und trennt euch voneinander, ja, also die Rechtschaffenen und die Verbrecher sollen sich trennen von denen, die nicht so waren wie sie. Und alle Verbrecher gehen in eine Gruppe. Also diese klare Aufteilung wird dann umso klarer werden am Tag der Auferstehung. Du wirst sein mit denen du auch hier warst. Mit denen deine Liebe war, im mindesten Fall. Und andere Bedeutung, wie ich sagte schon, hintereinander gehen, so wie über Pharaon heißt, in Surah Hud, ja, Surah Hud, Vers 98, hier ist es, Surah Hud, Vers 98, das يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ, der Pharaon wird seinem Volk vorausgehen und er wird sie ins Feuer hineinführen. Also er geht vorne, er war der Oberwalim, und all seine Folger, die auch Walimin waren, warum sind sie ihm gefolgt? Die werden ihm hinterher gehen, in das Feuer wird er sie hineinführen. Ja, und das ist dann auch Nuwalli Ba'duhum. Ja, Ma'ashar al-Jinni wal-Insi, o Gesellschaft der Jinn und der Ins, jetzt werden beide angesprochen. Alam ya'tikum rusulum minkum, sind zu euch nicht Gesandte von euch gekommen? Yaqussuna alaykum ayati, die euch über meine Zeichen berichtet hätten. وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, und euch gewarnt hätten, gewarnt haben vor der Begegnung, vor dem Eintreffen dieses euren Tages. Also ist das alles nicht passiert? Wie kommt es dann, dass ihr all diese Schlechte getan habt? Hat es denn keine Gesandte gegeben, die euch über diese Dinge informiert haben? Zu dieser Aya, manche sagen ja auch, dass, ihr werdet lesen in der Tafsir, dass manche Leute, manche Ulama, manche Gelehrte sagen, dass alle Gesandte, weil hier heißt es ja Rusulum Minkum, Gesandte von euch. Und beide werden angesprochen, Jinn und Ins. Wer ist jetzt von euch? Waren jetzt Gesandte auch von den Jinn? Oder ist damit gemeint Gesandte von euch Menschen, die auch für die Jinn waren? Ja? Und die eine Gruppe der Ulama sagt, nein, alle Gesandte waren immer von den Menschen. Und die zitieren dann ein paar Ayat, die man dazu zitieren kann. Andere sagen, dass nein, es gab auch eine Zeit, wo die Gesandte auch von den Jinn selber waren. Und zitieren diese Ayat eben, wo es heißt Minkum. Ja, sind alles nicht hundertprozentig eindeutige Beweise. Beide Gruppen haben ihre Berechtigung. Und Allah weiß am besten, aber eher war, scheint zu sein, dass es auch Gesandte unter den Jinn gab. Wir wissen, dass bevor Adam a.s. auf diese Erde geschickt wurde, haben die Djinn auf dieser Erde gelebt. Und die Djinn sind auch eine Schöpfung wie die Menschen in dem Sinne, dass sie freien Willen haben und Glauben wählen können oder sich dagegen verweigern können. Und dass Allah sie bestimmt nicht diese gesamte Zeit, wo sie auf der Erde waren, ohne Rechtleitung gelassen hätte. Und er hat ihnen bestimmt auch Gesandte geschickt. Ja, Allah sagt ja auch im Koran, wo die Kuffar, die Glaubensverweigerer verlangen, das, warum hat Allah nicht einen Engel zu uns geschickt, der ein Gesandter für uns gewesen wäre? Und Allah sagt daraufhin, dass ja, wenn auf der Erde Engel wandeln würden und die würden auf der Erde umhergehen, dann hätten wir einen Engel für sie geschickt. Sprich, mit anderen Worten, dass solange die Djinn da waren, hat es dann bestimmt für sie auch einen Djinn, als Gesandten gegeben, der von ihnen war, der für sie ein Vorbild sein konnte, weil er einer von ihnen war. Aber, da sind sich alle einig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Prophet und Gesandter für die Dschinn und für die Ins allesamt. Dazu könnt ihr Suratul Jinn lesen. In Suratul Ahqaf gibt es auch eine Stelle, wo das auch deutlich wird. Und dass die Gesandtschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Koran, die Rechtleitung für Al-Alamin, die gesamten Weltenbewohner ist. Sprich auch die Dschinn. Ja? Also aus diesem Minkum wieder kann man da einiges ableiten und sehen. Dazu würdet ihr dann einiges lesen. Ja, und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Prophet für Rahmatan lil Alamin, ist eine Rahma für die gesamten Weltenbewohner. Das heißt also, bevor Allah sie bestraft, und sie werden ja dann bestraft, jetzt am Tag der Auferstehung, und dann sollen sie ja bestraft werden, bevor sie bestraft werden, fragt Allah sie also nochmal, um die Hujja nochmal, den Beweis nochmal zu etablieren, dass hier, wart ihr nicht gewarnt? Seid ihr nicht gewarnt worden? Und der Beweis wird etabliert und sie werden es zugeben und sie werden sagen, ja, wir wussten es eigentlich besser. Und wir haben trotzdem extra dies getan, was wir getan haben. Und sie werden also den Beweis gegen sich selber etablieren. Qalu shahidna, sie werden sagen, wir bezeugen ala anfusina, gegen uns selbst, wa gharrathumul hayatud dunya. Warum denn? Wenn die dann wussten, die bezeugen das ja sogar, dass ja, wir haben von Gesandten gehört, wir wussten, was die sagen, und wir haben trotzdem verweigert, trotzdem das Schlechte gemacht. Warum? Warum? Was treibt einen Menschen, trotz Wissen, Schlechtes und Übles zu tun? Wa gharrathumul hayatud dunya. Es trug sie der Tag das diesseitige Leben. Hayatul Dunya hat sie getäuscht. Und eines der größten Täuschungen des diesseitigen Lebens ist, du hast noch lange Zeit. Mach noch, das geht immer weiter so. So wie du jetzt lebst, das wird noch lange so weitergehen. Und für Wahrheitfindung und für Tauba und Reue hast du ja dann immer noch Zeit. Das ist eines der größten Trugbilder und Illusionen des Al-Hayatul Dunyas. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ Anfusihim annahum kanu kafirin, dass sie ja gewiss Glaubensverweigerer waren, Wahrheitsbestreiter waren, Undankbare waren. Kafirin gibt all diese Bedeutungen wieder. Und dass sie ungläubig waren, das ist natürlich die Konsequenz all dieser Taten. Ja, und dieses Betrogensein durch das Leben dieser Dunya passiert vor allem denen, auch nicht vor allen, kann auch denen passieren, sagen wir lieber, auf die keine Härte herabkommt. Also die ihre Machenschaften machen und Übles tun und kommt keine Strafe. Immer weiter und weiter und sie blühen in ihrem Übel und nichts fasst sie, dass sie mal erschüttern würde und sie mal dazu bringen würde, darüber nachzudenken, was sie da eigentlich tun. Was sie da eigentlich tun. Aber es gibt natürlich auch diese Charaktere, die zwar von Härte erfasst werden, dadurch aber trotzdem nicht eingedenk werden, sondern ihre Herzen noch härter werden. Also manchen Menschen kannst du weder noch helfen. Ja? In guten und in schlechten Zeiten, sie entfernen sich immer nur noch mehr von der Wahrheit. Ja, sie bezeugen also gegen sich selbst, dass eben die Gesandten da waren und ihre Botschaft überbracht haben und gewarnt hatten und von diesem Tag berichtet hatten, gewarnt hatten. Also es kann also auch sehr wohl sein, dass man vom Tag der Auferstehung zwar weiß, vielleicht sogar auch daran glaubt, aber das diesseitige Leben einen trotzdem so sehr getäuscht hat, dass man trotzdem Berge von üblen Taten verrichtet. Das kann also auch sehr gut sein. Möge Allah uns bewahren. ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. Das ist ja so, was ist so, das werde ich gleich erklären, weil dein Herr die Städte nicht zu Unrecht vernichtet, während ihre Bewohner unachtsam sind. Also Allah fasst nicht eine Gemeinschaft, die, das kann einerseits bedeuten, eine solche Gemeinschaft, die unachtsam ist, im Sinne von, die gar nicht weiß von der Wahrheit, die nicht gewarnt wurde. Allah fasst eine solche Gemeinschaft nicht, sondern, wie ist die Sunna von Allah? Erst warnt er sie, dann gibt er ihnen eine Frist, dann werden die Beweise etabliert und wenn diese trotzdem dann verweigern und nicht einsehen, dann erfasst die Strafe Allahs sie So war es früher und so kann es auch noch heute sein. Ja, obwohl nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Zeit zwischen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Yawm al-Qiyamah ist die kürzeste zwischen, ja, alle anderen Propheten waren weiter entfernt und aber das ist die Sunna von Allah. Ja? Also, was ich damit sagen will, jetzt kann auch sein, dass direkt der Tag der Auferstehung sie erfasst, aber auch jetzt kann es noch so sein, dass Allah die Menschen erfasst wegen dem, was sie getan haben. Ja, also Allah sagt hier, dass wir haben die Gesandten geschickt und die Bücher offenbart zu den Dschinn und zu den Menschen, Muhammad Sassim für Dschinn und Menschen, so dass keiner mehr eine Ausrede hat oder eine Entschuldigung hat, wenn er dann für seine Übeltaten bestraft wird. Ja, dass er dann nicht mehr sagen kann, wir wussten ja von nichts, wir haben von nichts erfahren. Ja, und deswegen genauso, wie die das nicht behaupten können, dass wir haben ja von nichts gewusst, haben wir auch keine andere Stadt je vernichtet, das macht Allah so nicht, außer nachdem Gesandte zu ihnen gesandt wurden, so dass auch diese keine Ausrede, keine Entschuldigung wirklich hatten. Wie Allah im Koran auch sagt, Surah 35, Vers 24, وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Und es gibt keine Umma, keine Gemeinschaft, ohne dass darin in ihr ein Warner gewesen wäre. Jede Gemeinschaft hatte einen Warner. Jede Gemeinschaft. Keine wird gewarnt, ohne dass sie, bestraft, Entschuldigung, ohne dass sie gewarnt wurde. Im Koran heißt es auch in Sura 67, Vers 8 und 9, كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا. Und so weiter. In diesem Vers heißt es, jedes Mal, wenn eine Gruppe darin reingeworfen wird, ins Höllenfeuer nämlich, werden die Wächter des Höllenfeuers fragen, ist kein Warner zu euch gekommen? Und das mehrt ja noch die Reue, dessen der bestraft wird. Das ja stimmt, ich wusste ja eigentlich besser. Möge Allah uns bewahren. Sie werden sagen, doch, gewiss, ein Warner kam zu uns, aber wir verleugneten sie. Ja, also hier wird nochmal die Hujja etabliert von Allah, dass Allah bestraft nicht jemand, der gar nicht wusste. Ja, sondern jeder wurde von ihnen gewarnt. Ja, und die Aya kann auch heißen, Bivulmin, eine weitere Sache, Bivulmin heißt hier auch, dass Allah nicht Unrecht tut und jemanden bestraft, der nicht vorher gewarnt wurde. Bivulmin. Sondern, Allah macht nicht Bivulmin, sondern wie? Er bestraft nur die, die vorher auch gewarnt wurden. Das ist auch hier wiedergegeben. Ja, und jeder, der also Wulm tut, der eine tut Schlechtes, der andere bereut, der andere macht dies, der andere macht das. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Und für alle wird es ja Rangstufen geben, demgemäß nach dem, was sie getan haben. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Und dein Herr ist ja nicht im geringsten unachtsam über das, was diese tun. Ja, so wie es in Dunya auch Rangstufen gibt, was den Status angeht, was Reichtum angeht, Macht angeht, so wird es eben auch in Akhira Rangstufen geben, je nachdem, was man getan hat. Wer Schlechtes getan hat, der hat Rangstufen und auch im Schlechten gibt es Rangstufen. Ja, es gibt Stufen im Höllenfeuer und in der Strafe und so gibt es auch Stufen im Paradies. Wie es im Hadith auch heißt, dass einer von euch schaut zur nächsten Stufe des Paradieses, so wie ihr in dieser Dunya zu den Sternen schaut. Und wir wissen, die Sterne sind sehr, sehr, sehr weit entfernt von dieser Welt. Ja, die können Licht, aber 1000 Lichtjahre entfernt sein. Und so sind die Stufen von Jannah voneinander entfernt. Möge Allah uns die höchste Stufe im Paradies geben und uns unsere Erbarmen. Ja, also wie bekommt man eine hohe Rangstufe in Akhira? Bima kanu, amma ya'malun, nach dem, was man getan hat. Ja, und das steht so wirklich, ich muss das Wort sagen, krass, im Gegensatz zu dieser Einstellung von ich warte auf ein Wunder, ja, Allah soll jetzt den Mahdi schicken und das machen und dies passieren und wenn das passiert und das passiert, dann ändert sich der Zustand der Muslime auf einen Schlag und alles wird gut werden. Also diese Einstellung und das, was uns in dieser Eier gesagt wird, dass nein, jeder hat Rangstufen gemäß dem, was er tut. Du kriegst das, wofür du arbeitest. Ja? Natürlich, Jannah kriegt keiner, außer die Rahma Allahs, erfasst ihn auch. Nichtsdestotrotz muss er die Rahma Allahs irgendwo, was dafür getan haben, damit die Rahma Allahs ihn überhaupt erfasst. Und auf diese Dunya bezogen auch, jeder, für jeden wird das sein, wofür er sich eingesetzt, wofür er sich bemüht hat. Das steht auch an anderen Stellen im Koran. Und das haben andere wirklich sehr, sehr gut verstanden und es in vielen Gebieten der Gesellschaft sehr weit gebracht. Und wir Muslime kollektiv gesehen müssen das auch noch verstehen, dass wir kommen nur so weit, wie wir auch bereit sind, uns einzusetzen. Ob das jetzt auf wissenschaftlichem Gebiet ist, auf moralischer Entwicklung, auf sozialer Entwicklung, in jeder Ebene, auf jeder Ebene der Gesellschaft, auf Akhira hin auch, wir kommen nur so weit, wie wir uns auch einsetzen und bemühen dafür. Ja, auf diese Wunderwart-Einstellung, die ist eine sehr, normalerweise dem Muslim eine sehr befremdliche. Ja? Und dein Herr ist der Unbedürftige, voll der Barmherzigkeit. Rani ist der, der nichts bedarf. Man sagt auch der Reiche. Ja, aber Rani bedeutet der, der nichts, er ist unbedarft, er ist unabhängig. Ja? Unser Iman nützt ihm nicht, unser Kufr schadet ihm nicht. Und trotzdem ist er Dhur-Rahma. Trotzdem ist er voll der Barmherzigkeit. Obwohl unser Kufr ihm nicht schadet. Er muss nicht barmherzig sein. Er braucht auch unseren Iman nicht. Er braucht auch unsere guten Taten nicht. Ja, er braucht uns nicht, aber er ist trotzdem barmherzig. Aber wir sollen trotzdem wissen, wenn wir uns nicht für das Gute einsetzen und uns nicht bemühen und uns nicht selber schützen, wenn er will, lässt er euch hinweggehen. Er löscht euch aus. Ihr vergeht als eine Gemeinschaft, als Generation, es gibt euch nicht mehr. Und was passiert? Und er lässt euch nachfolgen, was immer er will. Nach euch kommen andere, die andere sind, die nicht so wie ihr sein werden. So wie ihr auch ja aus der Nachkommenschaft anderer entstanden seid. Euch gab es ja auch nicht immer. Ist ja nicht so, dass es davor keine funktionierende Welt gab, solange es euch nicht gab. Sondern ihr seid auch Nachkommen anderer. Es ist auch nicht so, dass es den Islam nicht gab, bevor wir nicht Islam praktiziert haben. Es gab es auch davor. Allah bedarf unserer nicht. Wenn wir uns nicht als würdig erweisen und uns an gewissen Regeln halten, kann Allah uns auslöschen und vergehen lassen und andere kommen lassen, die nicht so wie wir sein werden, die besser sein werden, ihm gehorchen werden, sich für das Gute einsetzen werden. Raniyu Dhur-Rahma. Ja, und diese Ayah kommt auch übrigens oft im Koran. Dieses Thema von, dass Allah braucht euch nicht. Wenn ihr also was tut für das Gute, dann tut ihr euch das für euch selber. Wenn ihr euch vom Schlechten fernhaltet, tut ihr auch das für euch selber. Wenn ihr euch für das Gute opfert und einsetzt und von Dhulm fernhaltet, ist auch das für euch selber. Halt, macht keine Vorhaltungen, weder anderen noch vor Allah. Vorhaltung in dem Sinne, dass Allah euch jetzt was schuldet. Er schuldet, weil er will, dass er euch dafür belohnt. Aber keiner kann Allah zur Rede stellen. Ja, keiner, der Gutes tut, soll darauf hochmütig werden oder darauf stolz sein oder anderen Vorhaltungen tun. Er tut, was er tut, für sich selber. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Gewiss, was euch versprochen wird. Und hier ist Tu'aduna, kann auch heißen, was euch gedroht wird. Beides ist so ein bisschen drin. Versprochen ist wörtlich. Wird sicher eintreffen. Ist sicherlich schon kommend. La'atin. Ist unterwegs. Wa ma antum bimu'jizin. Und ihr werdet euch ihm nicht entziehen können. Mu'jiz, das kommt von Mu'jiza. Wunder heißt ja auch Mu'jiza. Ja? Ajiz bedeutet unfähig sein, schwach sein, etwas nicht tun können. Ajuz sagt man für eine alte Frau, die schon schwach ist und nicht viel mehr tun kann. Eine richtig alte, wie man sagt, ein Greis. Ja? Mu'jiz und Mu'jizin heißt etwas schwach machen können. Ja? Jemand anderen schwach machen können. Etwas ausrichten können eben. Ihr könnt nichts ausrichten. Ihr könnt euch selber dem nicht entziehen. Ihr könnt nichts dagegen tun. Das ist damit gemeint. Von ein Jim sei. Ihr könnt euch weder die Auferstehung noch den Tod könnt ihr abhalten oder verzögern. und ihr seid in keiner Hinsicht in der Lage, das irgendwie zu vermeiden. Wenn man das also nicht kann, was ist die einzige gesunde Alternative, die man also dann tun sollte? Sich dafür vorbereiten. Möge Allah uns eingeben, dass wir auf richtige Art und Weise uns dafür vorbereiten können. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.